von der Schulevaluation über Regionalentwicklung bis hin zu allem Möglichen. Man kann halt den Menschen nicht in die Köpfe reingucken und man kann sie auch nicht zum Zweck der methodisch seriösen und sauberen, experimentallogisch organisierten Forschung jetzt irgendwie zu Versuchskaninchen machen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 15. Ausgabe von der Research Garage, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung. Und auch heute haben wir wieder einen interessanten Gast, dazu später. Und natürlich habe ich auch heute wieder meinen charmanten Mitstreiter, den Florian, dabei. Ich bin Christian Dössel, mein Name. Und Florian, ich sehe dich, die Leute können dich nur hören. Wie geht's dir?
Ja, hallo zusammen. Gut geht's mir. Alles gut. Ich war schon lange nicht mehr in einem Podcast dabei, ist mir aufgefallen. Hat sich auch einiges getan bei mir mittlerweile beruflich, ganz woanders gelandet. Anderes Thema, aber gut geht's mir. Es ist eine spannende Zeit für mich.
Das ist cool. Ja, beim Goa-Podcast konntest du nicht. Dann haben wir das alleine gemacht. Das hat auch gut geklappt. Aber umso mehr freue ich mich, dass das nur eine kleine temporäre Auszeit war und du jetzt wieder dabei bist. Ne? Gerade wo wir damit gesprochen haben, die letzte Folge, die jetzt sozusagen wir gemacht haben. Ne? Zwischendurch hat ja auch Katharina und Lisa noch eine Folge veröffentlicht. Immer nachgucken bei degov.de/researchgarage, da kann man das sehen und natürlich auch auf allen anderen Playern, die man so hat. Da haben wir ja viel gesprochen über die GOR und die DGOV nochmal so ein bisschen, weil so ein bisschen interne Sicht und haben gemerkt und nochmal festgestellt, dass es ja die akademische Forschung betrifft und dass es aber auch die, wie wir es damals genannt haben, kommerzielle oder nicht akademische, nicht universitäre Forschung betrifft. Und einer unserer Ziele, Florian, war ja, dass wir mal wieder mehr auch an Gäste haben, die aus der akademischen, aus der hochschulansässigen Forschung sind. Und deswegen freue ich mich ganz besonders heute, unseren Gast zu begrüßen. Er ist Professor an der Universität Magdeburg und zwar für Hochschulforschung und Professionalisierung der akademischen Lehre. Professor Dr. Philipp Polenz, ich begrüße dich sehr herzlich zu unserem Podcast heute.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und dann können wir auch gleich mal loslegen. Ich habe ja schon gesagt, Hochschulforschung und Professionalisierung der akademischen Lehre. Ich habe auch gesehen, dass du so viel machst in dem Bereich natürlich Online-Forschung. Aber erstmal erzähl doch mal, was ist das Hochschulforschung und Professionalisierung der akademischen Lehre? Womit vertreibst du dir deine professionelle Zeit?
Die Zeit vertreibe ich mir im Moment sehr stark mit der Lehre. Wir haben das Semester gerade begonnen und deshalb sind wir da alle ziemlich ausgelastet, was die Lehre angeht. Aber das macht auch immer wieder Spaß. Und zugleich ist das auch der Grund, warum die Tatsache, dass Lehre Spaß macht, ist der Grund, warum ich mich mit Hochschulen insgesamt beschäftige und mit der Frage, wie man Lehre professionalisieren kann. Professionalisierung erfolgt durch Hochschuldidaktik. Wir bilden Lehrende weiter, sowohl von unserer eigenen Uni als auch von Lehrenden im ganzen Bundesland, Sachsen-Anhalt. Bieten wir an, dass man als Hochschullehrender oder Hochschullehrende an entsprechenden Weiterbildungsformaten teilnehmen kann, mit dem Ziel, die Lehre zu verbessern, Lehrentwicklung zu betreiben, sowohl auf der Ebene der eigenen Lehrveranstaltung als auch bei der Entwicklung von neuen Studiengängen. So. Und diese Entwicklungsaufgabe, die könnte man jetzt aus dem Bauch heraus betreiben sozusagen und sagen, ich stelle mir vor, dass mein Seminar vielleicht besser wäre, wenn ich dieses oder jenes machen würde. Noch besser ist, wenn man zu solchen Steuerungsentscheidungen auf einer Evidenzbasis kommt. Also zum Beispiel eben auf der Ebene oder auf der Basis von Evaluationsergebnissen. Und das ist der Link zu dem anderen Teil meines Jobs, nämlich der Hochschulforschung. Die beschäftigt sich jetzt nicht nur mit der Lehre und wie man Lehre verbessern kann oder bewerten kann, sondern mit Universität, Wissenschaft und Forschung und Lehre ganz allgemein. Aber in meinem Fall ist das so ein bisschen zumindest eines unserer Profilmerkmale, dass wir uns eben mit der Frage beschäftigen, wie können wir zum Beispiel die Wirkung von hochschuldidaktischer Weiterbildung erkennbar machen oder wie können wir feststellen, ob Lehrinnovationen das eigentlich beabsichtigte Ziel auch erreicht haben oder nicht. Ja, das ist einer der Punkte, mit denen wir uns beschäftigen.
Ja, und da kommt ja wahrscheinlich, wenn du schon Evidenz sagst, also Forschung ins Spiel oder ja, also quasi Forschung. Ja.
Genau, die Hochschulforschung ist ein interdisziplinäres Arbeitsfeld, ist also keine wissenschaftliche Disziplin wie jetzt die Physik oder Chemie oder so etwas oder Soziologie, sondern rekrutiert sich aus Leuten, die sich in irgendeiner Form mit irgendeiner theoretischen oder methodischen Zugangsweise mit Hochschule im weitesten Sinne des Feld bezogenen Wortes beschäftigen. So, da sind Juristen unterwegs, die sich eben mit hochschulrechtsbezogenen Fragen beschäftigen. Jetzt gerade ist das sehr wichtig, wenn es um Online-Prüfungen geht beispielsweise. Ne? Da gibt es viel Rechtsunsicherheit. Insofern ist es gut, dass es Leute gibt, die sich da spezifisch mit beschäftigen. Die Psychologie hat vielleicht eine eher individuelle Perspektive auf Lehren und Lernen, Pädagogik und eben auch viele Sozialwissenschaftler, die empirisch zu der Frage forschen, was ist eine Hochschule, was macht Hochschule und wie kann man hinbekommen, dass das, was Hochschulen machen, eben möglichst besser gemacht wird. Ja, und da sind wir so ein bisschen dann auch beim Link zum Thema Evaluation. Das ist so quasi dann forschungsmäßig der Zugang zu diesen Fragen, also die Evaluationsforschung.
Was mich da direkt interessiert, Evaluation, wie kann man etwas besser machen, klingt ja irgendwie erstmal total nachvollziehbar, aber irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass es sowas gibt wie die Freiheit von Forschung und Lehre. Wer lässt sich überhaupt sagen, dass man etwas besser machen sollte in der Lehre? Also wo ist da überhaupt der Need dafür da? Oder sagt man nicht einfach als Forscher, Forschender an der Uni, Forschende, ich habe Freiheit, ich mache so, wie ich das möchte?
Also im Prinzip stimmt das natürlich, die Freiheit von Forschung und Lehre ist grundgesetzlich geschützt. Das heißt aber nicht, dass man die Freiheit hat, das zu tun, was der gesetzliche Auftrag ist, nämlich Forschung und Lehre zu betreiben in möglichst schlechter Art und Weise. Also diese Freiheit, das wäre eine missbräuchliche Interpretation des Artikel 5 des Grundgesetzes. Ne? Also man ist schon gibt es eine normierte Pflicht, möglichst gut in dem zu sein, was man macht. Es gibt natürlich auch eine moralische Pflicht. Es gibt auch eine berufsständische Pflicht. Ich komme gerade aus Berufungsverhandlungen für eine Professur, die wir zu besetzen haben. Da wird natürlich geprüft, mit welchem Ethos die Leute an ihre Aufgabe sich machen und so weiter. Ne? Und einer der Gegenstände, die dort diskutiert werden, ist dann zum Beispiel auch die Bereitschaft, an zukünftigen Weiterbildungen im Bereich der Lehrentwicklung teilzunehmen und so etwas. Ne? So, und der Rest ist der Professionalität der einzelnen Personen überlassen. Das ist in der Tat so. Da haben aus historischen Gründen Professoren und Professorinnen in deutschen Universitäten ziemlich viel Freiheit. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass die in Einzelfällen vielleicht auch missbraucht wird, diese Freiheit. Aber meine Erfahrung ist, dass so im Schnitt, im grosso modo betrachtet, haben eigentlich die meisten schon auch ein Interesse daran, die Studierenden nicht abzuschrecken, sondern willkommen zu heißen und als Novizen der Wissenschaft einzubeziehen in das, was sie tun, nämlich Forschung und über die Lehre wissenschaftliche Nachwuchsbildung zu machen.
Nee, absolut. Diesen Eindruck habe ich auch in der Wissenschaft immer wieder bekommen oder auch in der Uni. Mir ist ja so die Frage gekommen, wo nimmt man diese Kriterien her, was gut ist und was nicht gut ist?
Ja, das ist richtig. Das ist, dann wird das Ganze nämlich, wir tasten uns heran. Jetzt wird es zu einer Forschungsfrage. Kriterien für das, was gute und schlechte Lehre ist, sind natürlich abhängig von vielerlei unterschiedlichen Kontextbedingungen. Die sind fachkulturell sehr unterschiedlich. Die sind zeitbezogen sehr unterschiedlich. Ne? Wir erleben jetzt ja gerade durch die Corona-Situation, dass wir auf einmal völlig andere Qualitätsvorstellungen über die Lehre entwickeln, mit Blick auf digitale Formate und so weiter. Und insofern kann man jetzt nicht ein und für alle Mal sagen, gute Lehre ist, wenn. Sondern das ist dann eben auch einmal ein Aushandlungsprozess. Und natürlich kann man jetzt pädagogisch zu Werke gehen und sagen, genauso wie man es für Schulunterricht auch sagen kann, was gelingender Schulunterricht ist und wie man dorthin kommt, lässt sich das im Prinzip auch für akademische Lehre sagen, mit all den Unterschieden, die zwischen den verschiedenen Bildungssegmenten bestehen. Ne? Und das ist am Ende ist das dann auch eine der Aufgaben der Hochschuldidaktik, sich an diesen Diskursen zu beteiligen und zu sagen, unabhängig davon, ob du Chemiker, Physiker, Soziologe oder sonst was bist, kann man schon sagen, dass der Stand der Wissenschaft und der pädagogischen Forschung inzwischen so weit konsolidiert ist, dass man sagen kann, kompetenzorientierte Lehre ist mehr als nur ein Schlagwort. Das kann man schon beschreiben und da kann man auch Kriterien dafür identifizieren, anhand derer man ein Gelingen oder Misslingen beschreiben kann. So etwas. Ja, das sind, aber wie gesagt, das sind zeitlich variable Diskurse und im Moment wird alles, was so über Lehrentwicklung gesagt wird und auch über die Frage der Qualitätsmessung, der Leistungsmessung etc., wird sehr stark dominiert von der Frage, wie entwickelt sich die digitale Transformation in der Hochschullehre weiter.
Und war das ein Thema, was eh schon auf dem Tisch war, das Thema digitale Transformation in der Lehre und hat wie überall anders auch jetzt so einen kleinen Boost bekommen oder wahrscheinlich einen signifikanten Boost bekommen durch die Covid-Situation? Wie ist das in eurem Bereich? Also akzeleriert die ganze Entwicklung hoch 10 oder wie es mir jetzt auch in anderen Bereichen kennt?
Würde ich mal sagen, also ich weiß gar nicht mehr, ich war irgendwann mal bei einer Tagung der DGOV, das ist jetzt aber auch schon wirklich lange her, aber auch da war natürlich schon E-Learning in aller Munde beispielsweise, ne? Und das führte aber zu der Zeit, Anfang der 2000er oder so Jahre, führte das ein bisschen so ein Nischendasein. Und das ist schon so. Also die Geschwindigkeit, mit der sich das jetzt über Nacht quasi ausgebreitet hat als der neue Standard, ist bemerkenswert und wäre ohne diese Pandemiesituation wahrscheinlich in der Form nicht entstanden. Insofern ist es richtig, das ist Momentum, was jetzt der Sache gegeben wurde. Und die Frage ist, ob man jetzt nach einem hoffentlich bald erkennbaren Ende der Pandemie dann wieder zurückkehrt zu dem, was man vorher als normal empfunden hat, oder ob sich zumindest in Teilen das beibehalten lässt, was jetzt auch an positiven Entwicklungen erreicht werden konnte. Ne?
Ja, das soll ich erzählen. Aber mich würde interessieren, gibt es da jetzt tatsächlich schon Evidenz, weil die Perspektive auf das, was beibehalten werden soll und was sozusagen zurückgedreht werden soll, die kann ja durchaus unterschiedlich sein, je nachdem, welcher Player man ist in diesem wissenschaftlichen Konstrukt. Ne? Ja. Also Beispiel Betrieb, es wäre dann halt sozusagen, ja okay, also das Thema Homeoffice oder auch im Bereich mit den Kunden oder so, trifft man sich eigentlich noch oder nicht? Das sind immer so Sachen. Wie ist das bei euch? Ist das schon verhandelt? Ist das schon ausverhandelt?
Nee, überhaupt nicht. Also die sogenannte Corona-Forschung ist da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das liegt eben auch daran, dass man erstmal groß angelegte Befragungen beispielsweise braucht oder auch andere Formen der Untersuchung des Ganzen. Und das geht jetzt so langsam los. Ne? Wir selbst haben jetzt uns ein bisschen angeguckt, inwieweit Studierende resilient sind gegen krisenhafte Auswirkungen der Corona-Pandemie und was das eigentlich bedeutet, wenn die von Vereinzelung betroffen sind, dadurch, dass sie eben alle in ihren Studierkämmerchen zu Hause sitzen und die Universität als Ort auch des Diskurses, aber auch der Geselligkeit und so überhaupt nicht mehr erleben. Ne? Und da kann man schon systematisch Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Studierenden feststellen. Wir haben das mal irgendwie wir haben verschiedene Typen von Studierenden gefunden, welche die skeptisch sind gegenüber jeder Form von digitaler Lehre. Das sind typischerweise auch diejenigen, die insgesamt weniger resilient sind, die insgesamt stärker leiden unter den typischen Erscheinungen, jetzt Vereinzelung und so etwas. Und dann gibt es welche, die man beschreiben könnte als so First Mover, die sich durchaus wünschen, einen guten Mix zukünftig zu haben zwischen online und offline betriebenen Lehrformaten und so weiter. Also es ist die Forschungslage dazu ist noch nicht wirklich konsolidiert, würde ich mal sagen. Das steht noch ein bisschen aus, aber insgesamt würde ich jetzt das mal so einschätzen, dass es einfach zeitgemäß ist, mal darüber nachzudenken, die kostbare Zeit in der Uni vielleicht für was anderes zu benutzen, als jetzt für frontale Lehrvorträge oder so etwas, ne? Und genau da können ja digitale Instrumente unterstützen. Also ich kann zum Beispiel Lehrmaterialien zur Verfügung stellen und vorab zur Verfügung stellen und sagen, beschäftigt euch mit dem und dem Material und macht das auch gerne in Gruppen. Ob ihr das offline macht oder online, ist eure Sache. Und wir treffen uns dann aber, wenn, egal erstmal, ob in Präsenz oder nicht in Präsenz, wir treffen uns dann, um Aufgaben, die ihr gelöst habt, zu besprechen oder so etwas. Ne? Und wie gesagt, da können, glaube ich, so digitale Tools gute Dienste leisten. Und es macht, glaube ich, auch einen Unterschied, oder es gibt, glaube ich, große Qualitätsunterschiede oder was heißt Qualitätsunterschiede, aber es gibt unterschiedliche oder einen unterschiedlichen Grad an Professionalität im Umgang mit digitalen Tools schon jetzt. Also was man von Studierenden teilweise berichtet bekommt, wie die digitale Lehre so gemacht wird, da kann man schon sagen, also da ist noch mehr möglich. Ja, man kann zum Beispiel interaktive Tools einsetzen. Wenn man Lehre im Format der Videokonferenz macht, kann man trotzdem nebenbei Abstimmungen machen über Mentimeter oder sonst welche Tools oder digitale Flipcharts einsetzen oder was auch immer. Ne? Also man kann schon auch eine lebendige Seminarsituation schaffen, wenn man sich nicht in Präsenz trifft.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Da würde ich jetzt nachher nochmal drauf zurückkommen, was so auch die Erwartung ist von den Studierenden in dem Bereich. Aber Florian, ich sehe dir schon an, du hast auch eine Frage.
Ja, also im Grunde genommen wollte ich direkt darauf eingehen, weil mich das interessiert, was ist da gerade der Status quo? Also einerseits hast du ja gerade die Medienkompetenz angesprochen in manchen Bereichen, dann gibt es Typfragen, dass manche Studierende bestimmte Präferenzen haben oder Lerntypen sind, vielleicht kann man das so pauschal sagen oder so grob. Und dann vielleicht auch, was die Infrastruktur angeht. Manche Hochschulen sind vielleicht noch gar nicht darauf vorbereitet mit entsprechender Software, mit entsprechenden Wikis, E-Learning-Software, was dort alles zur Verfügung stehen könnte, theoretisch, dass auch die Tools ineinander greifen und dann ein stimmiges Konzept dabei rauskommt. Was ist da deiner Einschätzung nach der gegenwärtige Status quo?
Also ich kann es im Grunde ja nur beobachten anhand der Hochschulen, die mir bekannt sind und so. Und wie gesagt, die Forschungs- oder die Befundlage dazu ist noch nicht so besonders konsolidiert. Das geht jetzt erst langsam los. Da kann ich nachher auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Es gibt eine große Förderinitiative des Bundes und der Länder, sich mit diesen Dingen systematisch mal auseinanderzusetzen und auch auf der Ebene von einzelnen Tools die Entwicklung weiter voranzutreiben. Ne? Und so, aber jetzt mal zum Status nach 3 Semestern. Wir sind jetzt im 4. Semester Corona sozusagen. Ne? Und mein Eindruck ist schon, dass die Uni oder die Hochschulen insgesamt schon es hingekriegt haben, über Nacht mit dieser Situation umzugehen, mit der krisenhaften Situation umzugehen. Ne? Es wurden in Windeseile wurden eben Tools beschafft zur Umsetzung von Videokonferenzen. Ungeachtet aller Datenschutzprobleme, die dann da diskutiert wurden und wo man jetzt vielleicht feststellt, oh, wir haben das falsche Tool gekauft, weil wir laut landesgesetzlicher Regelung oder laut Datenschutzgrundverordnung das eigentlich gar nicht betreiben dürften. Dann hat man vielleicht Geld in den Sand gesetzt oder so und muss umsteigen auf andere Tools und so. Aber der Grund, also die Grundversorgung mit Tools für, jetzt sagen wir mal, Videokonferenzen, mit denen man einen virtuellen Raum herstellen kann, um überhaupt Lehre durchzuführen. Das hat gut geklappt. Also das ist flächendeckend der Standard. Das ist da. So, und der Rest ist auch so ein bisschen ins Benehmen der beteiligten Personen gestellt. Ne? Also einmal die Lehrenden selber müssen auf die Idee kommen, sich zu überlegen, wie kann ich denn das, was über die Videokonferenz hinaus noch an Tools verfügbar ist. Wie kann ich das denn so einsetzen, dass ich damit didaktische Ziele sinnvoll erreichen kann und so etwas. Ne? Das spricht dann eben jetzt sowas an, wie gerade schon erwähnt, so digitale Whiteboards oder Flipcharts oder sonst was. Ne?
Und gibt es da schon Evidenz? Ich meine, also ich verstehe ja mal Evaluationsforschung, ja, also zumindest jetzt im universitären Kontext, so ein bisschen, wie man das halt auch so kennt. Und du musst mir gleich sagen, ob das so richtig ist. Also nicht, dass ich das noch aus der Uni kenne, weil da gab es das noch nicht. Aber wenn man jetzt so auf Veranstaltungen war, dann füllt man noch so einen Feedback-Fragebogen aus und sagt, ja, fand ich interessant, war, hat er gut vorbereitet, hat er gut vorgetragen oder sie, etc. pp. Gerade wenn es jetzt so deutliche Unterschiede zwischen der Adaption der neuen Technologie im Bereich der universitären Lehre gibt, gibt es da schon Evidenz, was die Studierenden, wie die das bewerten? Oder ist das auch gerade noch in der Vernehmlassung?
Würde ich sagen, auch da kann ich jetzt wieder nur für mich selber und meine Catchment Area ist dann jetzt erstmal quasi meine eigene Uni. Wir haben wie jede Uni auch so ein zentral, mehr oder weniger zentral gesteuertes Qualitätsmanagement und darüber wird genau das gemacht, was du gerade angedeutet hast, nämlich Feedbackbögen, Happy Sheets eingeholt nach Abschluss einer Lehrveranstaltung. Da sind inzwischen auch Corona-bezogene oder digitalisierungsbezogene Fragen aufgenommen. Ne? Kommen Sie mit Moodle zurecht? Oder, also Klammer auf, Moodle ist so ein Lernmanagementsystem, ne? Und so etwas. Das wird gemacht und dann wird vielfach auch so, deshalb habe ich gesagt, die Befundlage ist noch nicht besonders konsolidiert, weil jetzt ziemlich viele, ziemlich ad hoc durchgeführte Studien unterwegs sind, wo Unis in der Breite der Studierenden jetzt nicht lehrveranstaltungsbezogen, sondern insgesamt Befragungen gemacht haben, wie fühlen sie sich in der Corona-Krise. So, ne? Und das gab es bei uns auch, gesteuert durch dieses zentrale Qualitätsmanagement. Und wir selber haben, wie gesagt, unsere Studien zur Hochschulforschung dazu vorgelegt und berichtet und so weiter. Aber das alles erfolgte unter einem zeitlichen Druck. Man musste irgendwie sehen, erstens sich auf die neue Situation an sich einstellen und dann irgendwie möglichst schnell das tun, was Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen dann immer gerne machen, um überhaupt handlungsfähig zu sein, braucht man irgendwie Evidenz. Man kann nicht einfach sagen, auch auf das Risiko hin, dass wir eine Fehlentscheidung treffen, entscheiden wir jetzt irgendwas. Es muss irgendwie begründet, sachlich begründet sein. So, ne? Und dann werden Daten erhoben, die dann aber von ihrer Qualität her natürlich erstmal als ad hoc zu bezeichnen sind. So, ob das dann eine sinnvolle steuerungsrelevante Entscheidungsbasis bietet, weiß man erst hinterher. Immerhin quasi heuristisch oder so kann man sagen, okay, grosso modo könnte man sich jetzt mal die ganzen deutschlandweit durchgeführten ad hoc Befragungen angucken und das, also eine Metastudie von Ad-Hoc-Befragungen machen.
Ja. Ich würde vielleicht gerne mal in dem Bereich so ein bisschen weiterspinnen. Also man hat jetzt so erste Eindrücke, es ist irgendwie was passiert in Deutschland weltweit mit der Pandemie. Man merkt, da sind jetzt so erste Eindrücke da. Aber wenn man das Ganze jetzt mal systematisch angehen würde, welche Forschungsfragen drängen dann am meisten? Wie würde so eine Research Roadmap ausschauen? Was muss ich als erstes machen? Wie gehe ich da jetzt systematisch vor, um diese ganzen Fragestellungen aufzuarbeiten?
Also wenn es quasi schon immer die entscheidende Frage war, erreichen Lernende die Lernziele der Studiengänge, ja oder nein? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen am besten? Dann lässt sich das im Grunde auch applizieren auf die neuen Bedingungen, unter denen wir jetzt Lehre machen. Ne? Also letzten Endes hat sich die Gretchenfrage nicht geändert in der Studierendenforschung. Ne? Wir wollen wissen, unter welchen Bedingungen funktioniert das Studium für möglichst viele Personen möglichst gut. Und jetzt haben wir quasi einen Paradigmenwechsel, weil wir unter völlig anderen Bedingungen Lehre und Studium machen. Das heißt, die Fragestellung muss unter anderen Rahmenbedingungen bearbeitet werden. Ne? So, und das macht es insgesamt natürlich nicht leichter, weil es schon an sich eine komplizierte Fragestellung ist, zumindest dann, wenn man sie kausalanalytisch komplex und seriös beantworten will. Ne? Also wir haben, es ist ja eine der methodischen Herausforderungen, mit denen sich die Evaluationsforschung herumschlägt. Ne? Es wird ihr von ihren Zielen und Herangehensweisen her wird ihr die Erwartung entgegengebracht, sie muss belastbare Kausalbeziehungen zwischen Input und Outcome präsentieren können. Und gleichzeitig, wenn wir an die verschiedenen Felder denken, auf denen Evaluationsforschung unterwegs ist, dann wird schnell deutlich, dass solche kausalanalytischen Untersuchungen nur sehr schwer zu realisieren sind, ne? Weil wir eben zum Beispiel im Feld von Studium und Lehre nur sehr schwer experimentallogische Forschungsdesigns realisieren können. Ne? Wir können jetzt nicht, oder wir müssten im Prinzip, wenn man jetzt mal an so eine Präsenzhochschule denkt, wo es noch dann vergleichsweise leicht ist, zu sagen, okay, wir haben hier 50 Studierende in einem Seminar und ich nehme jetzt die Hälfte und schicke die nach Hause, um herauszufinden, ob die Lehrsituation gut gepasst hat. Ne? Weil ich dann nämlich sagen kann, die eine Hälfte, die zu Hause sitzt, die kann sich das Buch durchlesen und dann gucken wir mal, welche Klausurergebnisse besser sind und so. Das kann man nicht machen, weil man dann den Zweck der Evaluation den Zweck der Evaluation über den Zweck des zu evaluierenden Gegenstands stellen würde. Ne? Das wäre ein bisschen absurd. Und das trifft auch auf viele andere Felder zu, auf denen Evaluation unterwegs ist. Ne? Also von der Schulevaluation über Regionalentwicklung bis hin zu allem Möglichen. Man kann halt den Menschen nicht in die Köpfe reingucken und man kann sie auch nicht zum Zweck der methodisch seriösen und sauberen, experimentallogisch organisierten Forschung jetzt irgendwie zu Versuchskaninchen machen. Ne? Das ist irgendwie so das grundlegende Problem, mit dem sich dann auch ganz praktisch die Evaluation von Lehre und Studium rumschlägt. Ne? Das heißt, wir können jetzt nicht, wenn ihr mich fragen würdet, welche Lehrform wirkt denn am besten, dann könnte ich dazu was sagen, aber das wäre dann vielleicht eher normativ begründet oder auch eben auf der Basis von Forschung, die aber nicht jetzt den hohen Standards von experimentallogischer Kausalforschung standhält. Ja, wir haben dann eher so Feldexperimente zur Verfügung und so etwas.
Ist es dann eher so eine Mosaikarbeit, dass man so lauter kleine Steinchen, Eindrücke, Studien, Einzelbefunde zusammenfügt und daraus sich ein Gesamtbild erarbeitet?
Das, also es gibt im Grunde eine sehr diverse Infrastruktur für die Forschung zu diesem Thema. Ne? Es gibt das, was die Hochschulen einzeln machen, weil sie interne Erkenntnisinteressen haben oder Informationsbedürfnisse haben. Deshalb unterhalten sie Stellen für Qualitätsmanagement oder so, die dann hochschulintern so etwas machen, wie Befragungen und so. Und gleichzeitig gibt es bundesweite Forschungsinfrastrukturen dafür. Es gibt ein deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, die bundesweit angelegte Studierendenbefragungen machen. Es gibt eine von der Universität Konstanz ein Studierendenpanel, wo bundesweite Erhebungen gemacht werden und so weiter. Ne? Und, die Ergebnisse von so einer Infrastruktur helfen dann auch quasi etwas verallgemeinerbarere Ergebnisse zu produzieren, als es möglich wäre, jetzt auf der Basis einer hochschulintern durchgeführten, in Anführungsstrichen, Qualitätsmessung.
Ja, ich dachte jetzt auch vielleicht an so internationale Benchmarks, wie bei einer PISA-Studie beispielsweise, wo man einfach sagt, es gibt ein universitäres System in den USA, das auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktioniert im Vergleich zu Deutschland oder Norwegen, von mir aus mit Digitalisierung. Und dann versucht man, das so ein bisschen zurückzurechnen.
Also es gibt natürlich auch Vergleichsstudien, wobei sich da gerade der Hochschulbereich oder universitäre Bildung und so tut sich da ein bisschen schwer. Mit dem Verweis darauf, dass die Kontexte zwischen dem, was dann verglichen werden soll, sehr unterschiedlich sind. Und man könnte jetzt sagen, das ist ein vorgeschobenes Argument. Aber in der Tat, Unis wollen auch natürlich schon so ein bisschen, Unis stehen auch in starker Konkurrenz untereinander, ne? Wenn man, vor allen Dingen dann, wenn sie in einem Bundesland sind. Und deshalb ist es, sind unbequeme Ergebnisse, die die Lehrevaluation erbringt, natürlich nur sehr schwer zu kommunizieren zum Zweck der Erarbeitung einer allgemeingültigen oder verallgemeinerbaren Wissensbasis, die man nutzen könnte. Ja, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich könnte so etwas herstellen wie ein verallgemeinerbares Wissen über den Zustand der Lehre in Deutschland. Ne, und wenn ich dann meine eigene Uni damit vergleiche, stelle ich fest, oh, ich weiche nach unten ab. und muss was tun, dann würde wahrscheinlich passieren, nicht, dass man sagt, ja, stimmt, wir müssen was tun, sondern es würde wahrscheinlich passieren, da werden ja wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Weil unsere Uni so besonders ist, dass sie eben nicht vergleichbar ist mit dem Durchschnitt aller deutschen Universitäten. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Freiheit von Forschung und Lehre. Also die Zugriffsmöglichkeiten und der verschiedenen Steuerungsebenen von der Landespolitik bis zu den Fakultätsleitungen sind begrenzt. Das hat gute Gründe, das hat teilweise Auswüchse, ganz wie man will.
Ja.
Aber in der Tat würde ich mal sagen, dass jetzt so ganz grobe Vergleiche zwischen Ländern, Regionen sogar, wahrscheinlich der Komplexität des Lehrvorgangs und Lernvorgangs auch tatsächlich nicht wirklich gerecht werden.
Ja, das ist interessant, was du sagst, weil letztendlich die Parallele zur anderen Forschung ist ja im Prinzip genauso. Ich meine, so viele Jahre, wie ich dabei bin, hätte ich mir gewünscht, so eine Art Atlas oder so eine Art Landkarte von unterschiedlichen Ansätzen, Instituten, ist das, wie auch vielleicht das Feedback dazu ist und so. Ich meine, sowas gibt es natürlich auch nicht, wahrscheinlich aus so ein bisschen ähnlichen Gründen, dass keiner natürlich jetzt sagt, so, wir machen das so. Da bei uns ist klar, dass der Wettbewerb natürlich extrem ist und man natürlich gucken muss, was man kommuniziert. Dann hat man natürlich immer noch das Thema Kunde. Das heißt, es ist ja auch alles, wir leben ja in so einer Verschwiegenheits-Community. Deswegen fällt auch ja Marketing immer so schwer. Wenn man mal einen Kunden hat und eine Case Study hat, dann ist man ja schon sehr, sehr froh. Ne? Und, aber vergleichbar ist ja bei uns im Prinzip auch nicht wirklich was. Ne? Außer, dass man dann vielleicht auf bestimmten Parametern etwas vergleichen kann, was ja dann meistens irgendwie, zumindest bei uns, irgendwie sowas wie Timing, also Budget ist, ob es ein Zeitbudget ist oder ein monetäres Budget. Mhm. Das ist so ein bisschen.
Ja. Also so ist bei uns, in Anführungsstrichen, bei uns in der Lehrentwicklungsszenerie ist es auch so. Ich hatte es ja vorhin gesagt, es gibt bundesweite Institute, die bundesweite Studien durchführen. Aber die sind eben dadurch, dass sie bundesweit angelegt sind, sind die von der Ergebnissebene her ziemlich generisch meistens. Und die Kritik daran aus den Unis ist dann natürlich, ja, es ist ja schön, dass wir jetzt so ein allgemeines Ergebnis haben, aber mein Seminar zum Thema XY kann ich damit jetzt nicht besser machen.
Ja.
Und also je mehr man Vergleichbarkeit herstellen will, desto generischer müssen die Ergebnisse sein und desto weniger differenziert sind sie, um im wirklichen Handeln etwas damit zu steuern oder zu verändern. Und dafür braucht man dann eben sehr kontextsensible, kleinteilige Studien, die dann wiederum jetzt nicht geeignet dafür sind, jetzt zu sagen, ja, wir können jetzt für die Lehre in Deutschland sagen, die ist gut oder nicht gut.
Aber das wird wahrscheinlich auch das betrifft ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das Methodenportfolio, ne? Also ich meine, wir sind ja DGOV, Deutsche Gesellschaft, also wir sind das nicht, aber der Podcast ist ja Deutsche Gesellschaft. Mir würde das nochmal interessieren, so im Hinblick auf die Rolle von Online, ne? Wie hat sich das, ich meine, du machst es ja jetzt nicht erst seit gestern, wie hat sich das verändert und ist das auch was in dem Bereich eventuell Unterschiedlichkeit der Ansätze von Unis, zumindest so von dem Bereich, irgendwie was ausmacht? Weil so wie ich es früher kenne, hatte auch jede Uni irgendwie so ein bisschen also gerade in dem sozialwissenschaftlichen Bereich, so ein bisschen so eine Schule, aus der sie kommt und so eine Lehrmeinung, aus der sie kommt. Erzähl mir, wie spielt Online da rein?
Also ich würde mal sagen, dass es ist inzwischen, würde ich sagen, ist es Standard, dass Befragung, also so responsive Formate, Befragung mit Fragebögen beispielsweise, werden in den meisten aller Fälle online durchgeführt. Ne? Das ist inzwischen, glaube ich, Standard, das für mobile Versionen und so. Wenn du Studierenden einen Papierfragebogen nach Hause schickst, ist die Chance, dass sie den ausfüllen und zurückschicken, wahrscheinlich geringer, als wenn du einen Fragebogen publizierst, der auf dem Mobiltelefon bearbeitet werden kann, ne? Mit allen Schwierigkeiten, die dann technisch dahinter stehen und so. Nichtsdestotrotz, das ist, was jetzt mal so Befragungen angeht, ist das mittlerweile auch in diesem Feld Standard. Was aussteht aus meiner Sicht, ist das Methodenrepertoire noch weiter anzupassen an die Realität der digitalen Transformation. Ne? Also es wird für die Lehrentwicklung an sich, jetzt mal unabhängig von der Evaluation der Lehre, für die Lehrentwicklung an sich wird viel darüber diskutiert, ja, wir brauchen Learning Analytics und wir müssen viel mehr mit den Big Data Datensätzen machen, die wir haben. Wir haben enorm viele prozessgenerierte Daten, die in diesen Lernmanagementsystemen drinstecken oder die in, ich weiß nicht, in welchen Social Media die Studierende auch so benutzen, drinstecken und so. Das wartet, da ist ein Datenschatz, der darauf wartet, gehoben zu werden. Und da passiert im operativen Geschäft in diesem Feld jetzt noch nicht so furchtbar viel. Kann sein, dass sich das in naher Zukunft ändert. Einmal durch den steigenden Druck an der Stelle voranzukommen. Weil zum Beispiel, wenn Studierende sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust, immer wieder diese Fragebögen auszufüllen. Ihr wisst doch sowieso schon alles über mich. Guckt doch mal in eure Daten, die ihr im Prüfungsamt gelagert habt oder so. Unabhängig davon, dass es natürlich wieder dann in Konflikt mit den Regelungen der DG, der Datenschutzgrundverordnung steht. Aber da könnte man, ich glaube, da sind auch technisch noch nicht hinreichend Skills da bei denen, die dafür zuständig sind und auch methodisch die nötige Reflexion darüber, dass man mit Big Data vielleicht alle möglichen Fragen beantworten kann, aber dann trotzdem substanziell nichts lernt, weil das nicht theoriegeleitet ist und so etwas alles. Ne? Also da ist, was die Entwicklung insgesamt angeht, sowohl methodologisch als auch methodisch, als auch erkenntnistheoretisch, als auch rechtlich, datenschutzbezogen etc. etc. Das steht da noch ziemlich am Anfang. Das ist wahrscheinlich in eurer Community schon deutlich weiter, würde ich mal tippen. Aber ich habe gesagt, in naher Zukunft kann sich das ändern. Einmal durch Druck, der seitens der Studierenden kommt, die Universitäten mehr in die Pflicht nehmen, auskunftsfähig zu sein darüber und gleichzeitig zeitgemäß dabei vorzugehen. Und nicht jede Frage mit einer groß angelegten Befragung zu adressieren. Das ist das eine. Und das andere sind so Förderaktivitäten, von denen man sich durchaus versprechen kann, dass da so ein bisschen ein Impuls gesetzt wird. Ne? Der Bund zusammen mit den Ländern hat jetzt ein großes Förderprogramm aufgelegt, hat eine neue Stiftung dafür eingesetzt, die Fördermittel verteilt in wettbewerblichen Verfahren. Und die erste Ausschreibungsrunde, die jetzt im Anfang diesen Jahres publiziert wurde, drehte sich ganz explizit um die Frage der Digitalisierung in Lehre und Studium. Ja, auf allen Ebenen, sowohl was die Lehre an sich angeht, also Verfeinerung von Lehrmethoden im digitalen Raum, aber auch solche Fragen, wie kann man eigentlich rechtssichere Online-Prüfungen durchführen und wie kann man eigentlich die ganzen Daten prozessgenerierten Daten vielleicht besser nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen darüber, welche Optimierungsmöglichkeiten es noch gibt.
Ja, spannend. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die kommerzielle oder die anwendungsorientierte Seite oder wie man sie auch immer nennen will, da irgendwie schon der Weisheit letzten Schluss gefunden hat oder den Heiligen Gral gefunden hat, aber ist auf jeden Fall interessant zu hören. Grundsätzlich sagt immer so, ja, die akademische Forschung ist ein bisschen hinten dran und so, aber interessant zu hören, wie sich das da auch entwickelt, auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass die akademische Forschung an sich hinten dran ist. Letzten Endes kommen ja Impulse aus der Forschungscommunity, ne? Das wird ja dort entwickelt. Was nicht gelingt, ist, wenn man jetzt mal an Sozialwissenschaften denkt und was dort passiert im Bereich Computational Social Sciences, das ist ja ein Vielfaches mehr als das, was dann stattfindet an Transfer in die Lehre. Ja. Und dann eben auch so in die Peripherie von Lehre, ne? Und dazu zählt dann eben auch Qualitätsmanagement, Evaluation und so. Mhm. Also die Forschungscommunity, da wäre mir nicht bange, dass da schon viel passiert an so einer Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften und Informatik. Die Studiengänge Data Science und so sprießen aus dem Boden wie Pilze nach einem warmen Sommerregen. Ich übertreibe natürlich. Aber wie gesagt, in der Lehre, in grundständigen Soziologiestudiengängen beispielsweise, findet man noch nicht so furchtbar viel zum Thema Computational Social Sciences. Ich denke mal, das ist auch ein Nachholbedürfnis.
Was ist denn das, Computational Social Science?
Naja, das ist zum Beispiel die Nutzung von nicht responsiven Datenerhebungsverfahren, ne? Also prozessgenerierte Daten. Ja. Und dann aber eben, wie gesagt, nicht im Sinne von, ach, jetzt ist wunderbar, wir können akademische Forschung beenden, weil wir jetzt hinreichend, also akademische Forschung im Sinne von theoriegeleiteter Hypothesenentwicklung und Testung, das wird ersetzt durch das Auffinden von irgendwelchen Mustern, die wir in Riesendatenbeständen finden, sondern erstmal sagt, okay, was ist das Erkenntnisinteresse, was ist die Epistemologie von datengetriebener Forschung sozusagen. Das ist die spannende Frage, wie sich Sozialwissenschaften entwickeln werden, würde ich mal sagen.
Was ja ganz spannend ist, es ist ja immer die Frage, ein bisschen dieses bei der Evaluation das eine zu beschreiben, was ist passiert, das rein Deskriptive, das glaube ich, das kriegt man mit diesen Big Data Ansätzen ganz gut hin, aber die Frage, was muss ich als nächstes tun und welche Wirkmechanismen habe ich, genau diese Kausalität, wie du ja vorhin auch gesagt hast, herauszuarbeiten, da ist die Frage, wie man das mit diesen neuen Datenansätzen hinkriegt. Wie siehst du das jetzt in Bezug auf die Epistemologie dieser Big Data Ansätze, wie du es genannt hast?
Ja, da liegt der Hase im Pfeffer und zugegebenermaßen habe ich da jetzt auch keine abschließende Antwort drauf. Vielleicht ist ein kluger Ansatz wäre sowas wie eine Kombination verschiedener Datenquellen, wo zum Beispiel Big Data Ergebnisse aus Big Data Analysen sowas wie eine externe Validierung sind, weil man die Frage, die man inhaltlich hat, eben nicht nur bezogen auf die Studierenden eines Studiengangs an einer Universität beantworten kann, sondern dann eben wirklich groß skaliert, mit wenig Rechenaufwand bundesweit analysieren kann oder so etwas. Ne? Dann hat man trotzdem immer noch die Frage, ja, inwieweit ist das denn vergleichbar über die verschiedenen Standorte und so, aber genauso wie der ewige Gegensatz zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen vielleicht eine Antwort in den Mixed Methods findet, ist das vielleicht so ein Punkt, dass man sagt, Wir haben Big Data und Co. Das ist out there. Wir können es nicht beliebig lang ignorieren. Sonst wird uns das, als wir als Sozialwissenschaftler, dann wird uns das Zepter aus der Hand genommen und von der Informatik übernommen. Ne? Also würde ich sagen, ist auch eine wissenschaftsstrategische Frage, wie sich die Sozialwissenschaften selber positionieren. Und ich glaube, was das große Potenzial der Sozialwissenschaften im Vergleich zu eben informatischen Formalwissenschaften ist eben so ein gegenstandsbezogene Theoriebildung.
Ja. Da würde ich jetzt auch die tatsächlich in der Pflicht sehen, ne, und sagen so, okay, also jetzt nutzt das mal und macht das mal, damit man halt tatsächlich auch die zur Verfügung stehenden Methoden nicht unbedingt, aber wie du es jetzt oder wie wir es gesagt haben, sozusagen die Datenquellen vielleicht war wirklich vernünftig trianguliert, aber eben nicht aus einer technologischen Sicht oder aus einer künstlichen Intelligenz-Sicht oder aus einer algorithmischen Sicht, sondern eben aus einer Erkenntnisinteressensicht. Ne, das wüsste jetzt auch nicht. Also sobald das irgendwie einen kommerziellen Effekt hätte, dann würde wahrscheinlich schon relativ viel da drauf sein auf dem Thema. Aber ja, ist total spannend. Ich würde, weil wir natürlich die Zeit vergeht und das ist auch schön zu tun, ich würde gerne nochmal ein Thema ansprechen, weil das hat auch was damit zu tun, mit dem, was wir gut gesprochen haben. Du bist ja jetzt, auch wenn du sagst, okay, ihr seid im vierten Semester nach Covid, aber du bist ja auch im stetigen Kontakt mit den Studierenden. Ne? Und auch die haben natürlich irgendwie ein Mediennutzungsverhalten, haben wir schon so ein bisschen angesprochen, meine ich. Aber da würde ich mich tatsächlich nochmal interessieren, inwieweit seht ihr denn auch so ein, oder die wissenschaftliche Zunft, so ein Druck auf Basis des, einfach des Verhaltens von den Studierenden, weil die sind ja eigentlich die, die Devices nutzen, die Plattformen nutzen, die kommunizieren in einer Art und Weise, aus der man naturgegeben wahrscheinlich auch irgendwann mal so ein bisschen nicht entwächst, aber sich mehr oder mehr entfernt, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Ist das nicht auch ein riesiger Pool an Beobachtungsmöglichkeiten, die es auch möglich machen sollte, einfach Erhebungsmethoden zu schärfen? Gerade wenn man dann auch noch diese Zielgruppe im Blick hat, wie man jetzt zumindest bei der Evaluation von der Veranstaltung, ja, das ist ja ganz klar der Fall. Ist da irgendwas im Gange? Weil das fände ich jetzt persönlich super spannend, mal zu gucken.
Ja, das ist in der Tat ist das eine spannende Frage. Auf die Frage, ob da jetzt konkret was im Gange ist, muss ich wieder ein bisschen ausweichend antworten. Ne? Also sicher gibt es dazu eine ganze Reihe von Projekten, über die ich jetzt aber ad hoc in diesem Moment nicht wirklich einen Überblick habe.
Ja, klar.
Aber das wäre vielleicht interessant, mal rauszufinden, wer macht eigentlich was zu diesem Thema. Ne? Also Kommunikations-, Mediennutzungsverhalten von Studierenden. Man ist immer wieder, in der Praxis ist man immer wieder überrascht, in beide Richtungen sozusagen. Ne? Einmal dadurch, dass die Studierenden blitzschnell darin sind, solche Tools anzunehmen und dann auch wahrscheinlich liegt es auch an meinem Alter, was fortgeschritten ist, ein einfach überholen sozusagen. Ne? Denn wenn ich sage so, ja, ich habe euch jetzt hier mühselig in meinem schönen Lernmanagementsystem eine Chat-Funktion eingerichtet, damit ihr untereinander meinen tollen Text hier diskutieren könnt und so, dann sagen, ja, hättest du dir sparen können, wir haben schon längst eine WhatsApp-Gruppe. Und die haben wir schon seit 2 Wochen. So. Und andererseits würde ich nicht sagen, dass die jetzt qua ihres jüngeren Alters Digital Natives sind. Das würde ich auch nicht beobachten, weil viele nicht wirklich geübt sind in professioneller Kommunikation über diese Tools. Vielerlei Ansprüche, die man an gelingende Kommunikation stellen würde, werden zum Beispiel nicht eingehalten. Zum Beispiel, dass man, weiß ich nicht, sich zu erkennen gibt mittels des Anschaltens der Kamera, wenn man in so einer Videokonferenz ist oder so. Und also es sind viele Dinge, die auch widersprüchlich sind im Mediennutzungsverhalten und so. Ne? Und gleichzeitig gibt es immer für alles auch eine Begründung auf der Ebene des individuellen Falls, wenn man mit den Leuten spricht, wieso machst du denn nie die Kamera an? Und sagst, ja, das liegt erstens an der Bandbreite, zweitens finde ich das, macht mich das nervös, wenn ich 50 kleine Kamerabilder auf dem Bildschirm sehe. Ich habe es lieber, wenn es ein ruhiges Bild ist, wo nur die Namensschilder stehen. Ja, kann ich dem Argument nicht unmittelbar was entgegensetzen. Ne? Gleichzeitig ist es für mich in der Tradition, in der ich so stehe, vielleicht typisch für meine Altersgruppe oder so, ich find's irritierend, wenn ich ein Seminar habe, wo, weiß ich nicht, 30 Leute teilnehmen und ich habe dann 30 Namensschilder und rede auf einen Computerbildschirm ein, wo ich keine Null-Response habe, sozusagen. Das ist für mich keine erquickliche Kommunikationssituation. Mhm. Und ja, also das, wie gesagt, das würde ich auch sagen, ist ein wichtiges Thema, um mehr darüber zu verstehen, wie ist es begründet, dass digitale Kommunikation jetzt noch nicht intuitiv einfach funktioniert, so wie man es gerne hätte, dass sie funktioniert. Ne? Was sind auch die eigenen Kriterien daran? Die sind ja auch unterschiedlich.
Ja.
Es gibt ja auch digitale Lehr-Lern-Settings, wo überhaupt keine unmittelbare Kommunikation passiert, weil einfach eine Konserve zur Verfügung gestellt wird und dann gesagt, so, das könnt ihr euch alles angucken. Hier sind die Lehrvideos und hier sind Texte und wir treffen uns zur Klausur in 10 Wochen oder so. Gibt's ja auch.
Ja. Ja, das stimmt. Jetzt kann man sagen, leider oder zum Glück, je nach Perspektive wieder.
Ja, ich will es ja. gar nicht kritisieren. Jedes hat seine Absolut. Berechtigung und es muss halt didaktisch gut begründet sein.
Ja, ist halt interessant, wenn man das dann tatsächlich auch mit Evidenz dem begegnen kann, ne? Solchen Wünschen.
Ja. Das ist ja auch ganz Spannendes, ne? Also Universität hat ja einen gewissen Ethos irgendwie, dass man irgendwie, oder Forschung hat einen gewissen Ethos. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, die sich mir so ergeben hat, während ich jetzt dir zugehört habe, wie verändert sich dieser Ethos durch das Digitale, dass plötzlich zum Beispiel Anonymität möglich ist, Austausch unter anonymen Diskursteilnehmern, die sich gegenseitig vielleicht gar nicht mehr kennen, dass man das Bild ausmachen kann, dass man den Namen nicht mehr im Klartext irgendwo zeigen muss, you name it. Also da sind ganz viele Möglichkeiten, die im Digitalen entstehen, die aber den Ethos von universitärer Lehre, Forschung, Wissenschaft verändern. Hast du da Eindrücke? Forschung ist vermutlich zu viel gesagt, ne?
Also ich weiß nicht, ich würde eigentlich ein bisschen fast widersprechen wollen. Ich glaube nicht, dass der das wissenschaftliche Ethos jetzt berührt ist durch ein anderes Medium, was man für die Kommunikation einsetzt. Es geht um die Frage, wie gut man es einsetzt, ne? Aber im Prinzip ist ja, wenn man beim Ethos-Begriff bleibt, würde man ja sagen, Ethos in der Wissenschaft ist, dass man sich gleichberechtigt in einem Diskursraum begegnet und solche Sachen. Das ist ja durchaus möglich, auch in einem anderen medialen Setting. Und darüber hinaus kann man sogar sagen, was jetzt besser gelingt, ist eine internationale Dimension von Wissenschaft. Wir können könnte ich jetzt gleichzeitig Studierende aus Brasilien, Deutschland und Asien involvieren in ein Seminar, wenn ich einen Zeitslot finde, wo alle einigermaßen wach sein können. Und das wäre dann wäre ja ebenfalls eine wissenschaftsethische Vorstellung, nämlich die des Universalitätsprinzips sozusagen, ne? Und das ist ein Vorteil, global kommunizieren zu können, ne? Also so gesehen finde ich, sollte man die Entwicklung, die wir jetzt erlebt haben, sollte man und die Tatsache, dass durch diese spezifische Situation eben so ein Momentum geschaffen wurde, sollte man vielleicht eher als positive Stimulanz auffassen. Ne? Und dann in der Ebene hat man natürlich vielfältige Probleme, die dann aber letzten Endes mit der Professionalität des Handelns einzelner Personen zu tun haben. Ne? Sowohl bei den Studierenden, die vielleicht eben noch besser trainieren müssen, wie man mit diesen Kommunikationssituationen umgeht. Gleichzeitig kann man auch die Lernenden in die Pflicht nehmen, bessere, verbindlichere Regeln zu schaffen oder was auch immer dann angemessen ist als Vorgehen.
Ja, ich finde, das ist auch fast schon echt ein super Schlusswort, weil ich habe so ein bisschen die Zeit im Auge und wir klönen jetzt, wie gesagt, schon eine schöne Stunde. Ganz zum Schluss fragen wir immer so, was hast du irgendwelche Trends, hast du irgendwelche Sachen, die da irgendwo am Horizont wabern, wo du denkst, so das wird nochmal ein großes Thema in der Evolutionsforschung oder auch in der Hochschulforschung oder wo du jetzt so verantwortlich bist, Professionalisierung der akademischen Lehre. Irgendwas, wo du sagst, das wird das nächste große Ding. Wenn nicht, dann ist auch gut.
Wenn ich jetzt das dazu sage und dann hört das jemand, dann sagt er, was fällt dem denn ein?
Ja, okay, dann sonst können wir auch nach dem, das war ein gutes Schlusswort, einfach abmoderieren.
Ja. Also eigentlich sind das die Themen, die wir am Wickel hatten. Ne? Also die Frage, wie geht man mit neuen Arten von Daten um, welche methodologischen Herausforderungen bringt das mit sich und so. Das ist ja eigentlich genau das. Ne?
Ja. Dann, ja. Das ist ein Riesenfeld. Also ich hab für mich gelernt, das ist echt ein Riesenfeld mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Und jetzt haben wir auch noch gar nicht über die Evolution außerhalb der Universität gesprochen. Das machen wir auch gar nicht, weil das ist ja auch ein Wirtschaftszweig, so wie ich zumindest in der Vorbereitung gelernt habe, dass es privatwirtschaftliche Evolutionsagenturen gibt, die im Prinzip genau in diesem Bereich unterwegs sind. Jetzt nicht unbedingt auf die Hochschule bezogen, aber dann auf andere zu evaluierende Gegenstände, Aktionen etc. pp. Das war super spannend. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es war vielleicht ein bisschen nicht divers. Es waren drei Männer, die mehr oder weniger, sorry Flo, das gleiche Alter haben. Drei Soziologen. aber ich glaube, dass wir nächstes Mal auch wieder ein bisschen mehr divers werden, was das angeht. Aber es war super spannend. Vielen Dank dafür. Und ja, wer weiter zuhören will und sich auch auf dem Laufenden halten will, was die Research Garage angeht, der ist natürlich immer gerne eingeladen. degov.de/researchgarage oder Spotify, Apple, Deezer oder wie sie alle heißen. Da sind wir auch gelistet mit dem Podcast. Florian, willst du noch ein Schlusswort sagen? Was für ein Licht ist dir aufgegangen?
Ja, es ist einfach ein unglaublich vielseitiges Feld, wo man feststellt, dass ganz unterschiedliche Forscher mit unterschiedlichen Zielsetzungen, deskriptiv, normativ, für organisatorische Fragen, für rechtliche Rahmen, für didaktische Fragestellungen, wie auch immer, zusammen irgendwie an ein und demselben Forschungsgegenstand arbeiten. Jeder hat ein bisschen eine andere Fragestellung, ein bisschen eine andere Agenda und daraus entsteht was unheimlich Komplexes, was wir, glaube ich, versucht haben einzufangen, aber wo noch sehr viel Musik drinnen steht und wo das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, fand ich sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Danke, Philipp.
Vielen Dank.